In diesem Moment hat Herr Arndt das Wort und bitte.
Ja, das fängt an mit einer, ja, ich bin es gewohnt, eigentlich im Stehen zu erzählen und bei Vorlesungen eigentlich 50 Jahre lang immer am Katheder links und rechts hin und her gegangen. Das fällt mir hier schwer, aber ich glaube, dem Mikrofon zuliebe müsste ich mich hinsetzen.
Ja. Nein, das brauchen Sie nicht. Sie können stehen. Das Mikrofon kann alles.
Ja,
das
Mikrofon.
Sie dürfen gerne stehen.
Das
Sie dürfen
auch ein bisschen wandern. Kann alles. Ich glaube auch, dass es sehr viel günstiger ist im Stehen mit Studenten oder mit ganz normalen Mitteleuropäern zu diskutieren, weil doch die Sprache dann überall ankommt. Ich hatte da nie so ganz große Schwierigkeiten mit dem Sprache ankommen, weil ich blöderweise so laut spreche, dass wenn ich früher ins Institut kam, schon die TAs im dritten Stock genau wussten, jetzt ist er da. Aber unabhängig davon möchte ich mich erstmal herzlich bedanken bei Herrn Krüger. Er hatte schon in wenigen Worten ganz klug zusammengefasst. Man hatte eigentlich sofort Kontakt zueinander, einfach deshalb, weil Herr Krüger auch einer der Professoren ist, die so weit weg sind von den Dimidow-Professoren. Er hat also sehr früh hier in Rostock das Heft in die Hand genommen, was wir dringend gebrauchten, um ein wirklich neues Leben hier an der Universität, ein neues akademisches Leben beginnen zu können. Aber auf Elogen haben wir uns ja im Prinzip nicht vorbereitet. Ich habe eine ganze Reihe von anderen Problemen, die ich Ihnen zunächst einmal sagen möchte. Ich habe mit Herrn Krüger vorher schon gesprochen. Wir für eine Dreiviertelstunde habe ich Zeit und eine halbe Stunde Diskussion. Also ich will mich versuchen, so kurz zu fassen, damit wir wirklich diskutieren können. Denn ich kann Sie so verstehen, das sind ja nun schon ganze Generationen. Meine Enkel sind schon älter wie Sie, die hier sitzen. Aber mal unabhängig davon, ich möchte gerne betonen, wo Herr Krüger mir eben aus dem Herzen gesprochen hat, dass verständlicherweise, wenn er Leute um die 80 einlädt, automatisch natürlich die Erinnerungen vor 45 auch eine Rolle spielen. Und ich gehe viel weiter noch. Ich behaupte, dass die Prägung des Kindes unwahrscheinlich wichtig ist für die ganze weitere Entwicklung im Leben. Und zwar in ganz entscheidender Form. Ich kann das an meinem Beispiel sehr gut erklären. Mein Vater war Dorfschullehrer, also ich bin in Rostock geboren, also ein typischer Rostocker. Aber 1929 ist mein Vater als Dorfschullehrer nach Mönchbusch in der Nähe von Alt-Schwerin. Ich weiß nicht, ob Sie eine Ahnung haben, wo das etwa ist. Das ist also Malchow, Schwerin, Waden. Das ist also so eine Region in der Mecklenburgischen Seenplatte, wunderhübsch gelegen nebenbei. Und in Mönchbusch bin ich als Zweijähriger hingekommen und als Fünfjähriger wieder weggegangen. Und diese drei Jahre haben, oder es waren wohl fast vier Jahre, die haben sowohl mich wie auch meine Schwester entscheidend geprägt. Und wenn wir uns, sie ist leider jetzt inzwischen verstorben, aber wenn wir uns sahen, und das hatte manchmal da lagen große Pausen dazwischen, wussten wir sofort, wovon wir sprachen. Wir sagten nur Mönchbusch, und das war also so ein Traum sozusagen, den wir mitbekommen haben. Und dort haben wir Verbindung zur Natur und Verbindung mit Menschen, die hart arbeiten müssen, und mit vielen anderen Dingen bekommen, die, wie ich nach Rostock kam, mein Vater wurde dann hier Versicherungskaufmann in Rostock und verdiente dadurch mehr Geld. Als Dorfschullehrer hatte er 35 Mark und dann Deputat vom Gutsherrn. Aber wie wir hier wieder nach Rostock kamen, habe ich dann versucht, im Sinne von diesen Kindheitserinnerungen weiterzumachen, und ich hatte Glück. Wir waren in einer Straße untergebracht, wo ein großer Hof und riesige Gärten im Hintergrund und Scheunen und sowas alles noch waren und sogar ein alter Fuhrwerker, der mit zwei Pferden da noch einen Stall betrieb, und dadurch habe ich eigentlich sehr schöne Möglichkeiten gehabt, mich sehr langsam und ich würde sagen dann ständig in die Welt einer mittelgroßen Stadt hineinzubewegen. Und für mich persönlich war ein der wichtigste Schritt, würde ich sagen, den habe ich auch dann so empfunden, dass mein Vater darauf bestand, dass ich auf jeden Fall an ein humanistisches Gymnasium kam. Und das war die große Stadtschule hier in Rostock. Und er hatte das natürlich aus eigenem Erleben. Er hatte in Demmin hat er Abitur gemacht, auch an einem humanistischen Gymnasium, hatte dann noch Hebräisch lernen müssen, weil er Theologie studieren wollte. Aber mal unabhängig davon, diese zunächst von mir gar nicht so sehr eingesehene unbedingte Notwendigkeit, an die große Stadtschule hier in Rostock zu kommen, die war so intensiv auf meine ganze weitere Entwicklung im Leben prägen, dass ich davon eigentlich auch heute nur schwärmen kann. Ich habe das in einem kleinen Artikel auch dargelegt. Unsere Schule hatte 425-jähriges Bestehen und da habe ich eine kleine einen Aufsatz so von 20, 30 Seiten über diese Schule gemacht. Wie wir in der harten Umgebung, wir waren in der Nähe vom Kapuzenhof, da wohnten in der Nähe vom Kapuzenhof, wie wir dort lebten, war es unwahrscheinlich interessant für mich als Junge. Mit 8 Jahren oder 9 Jahren war ich so begierig auf alles das, was die anderen Jungs machten, die ein bisschen älter waren. Man schielt ja immer nach oben, nach unten werden sie immer kleiner, aber nach oben sind sie alle wichtig, die etwas älteren Spielkameraden. Die machten dann mit mal Landmärsche und machten alle möglichen Gesangsaktivitäten in irgendwelchen Kellern und da wollte ich unbedingt dabei sein. Ich habe meine Mutter und meinen Vater so lange bekniet, dass er mich mit 8 Jahren dann, mit 10 Jahren durfte man erst in die DJ, aber ich bin ins Deutsche Jugendvolk dann schon mit 8 Jahren gekommen. Und nun die Bedeutung der Schule. Während dieser Zeit, wo ich dort wirklich auch aktiv in diesem Jungvolk, diese Landmärsche und alle möglichen anderen Dinge, sogar eine Reise nach Österreich in die Alpen gestartet habe, war die Schule, ohne dass sie irgendwie das laut gesagt hat, wir haben es jedenfalls nicht gehört, meinten wir, die Schule hat dafür gesorgt, dass wir uns peu à peu, unauffällig, Merkel würde sagen, in kleinen Schritten, von der DJ und von der ganzen Parteilinie mehr oder weniger entfernt haben. Wir hatten im Gymnasium von der Qualität her der Lehre gesehen ein enormes Glück, dass eine ganze Reihe von Oberstudiendirektoren, die früher zum Zentrum gehörten, vor 1933, dass die praktisch ihre Fähigkeit als Direktoren oder Rektoren, besser gesagt, verloren hatten. Die durften also nicht mehr Rektor sein und die wurden dann delegiert in die Schulen und mussten normale Studiengradsverpflichtungen übernehmen. Und dadurch war also die Qualität der Lehre damals an der großen Stadtschule, das haben wir auch im Nachhinein erst begriffen, sehr viel höher wie im normalen Durchschnitt. Aber das hat gereicht, um dazu zu führen, dass ich mit 13 Jahren zum Entsetzen meiner Mutter, da kam ein Blockwart zu ihr in die Wohnung, klopfte an, Kuller hieß der, glaube ich, und der erkundigte sich nach ihrem Sohn und ihr Sohn wäre also politisch unzuverlässig und müsste hart an die Kandare genommen werden, denn der würde nicht mehr dort stehen von seiner Einstellung her, wie es sich gehörte. Das haben wir so hingenommen und so schlimm war es auch nicht und meine Mutter war sowieso aus ihr und auch aus meiner Sicht völlig unpolitisch. Wir haben das also vergessen. Mein Vater war inzwischen im Krieg irgendwo eingesetzt am Westwall, sodass wir darüber hinweggegangen sind. Aber das war eine Entwicklung, die bis 1945 zu kommen, für die letzten 4, 5 Jahre bei den Nazis wirklich doch zu einer ausgesprochenen Antistimmung geführt haben. Und wie ich meine Luftwaffenhelferzeit und Arbeitsdienstzeit hinter mich gebracht hatte, mit zum Teil brutal harten Bedingungen. Und dann 1945 einen Auftrag bekam, als ich war damals wohl Vormann im Arbeitsdienst, mit zwei Fähren, mit denen ich sehr gut auskommen konnte, wegen Mönchsbusch, das ich schon erwähnt hatte. Ich war mit Pferden und Hunden und vielen anderen Tieren unwahrscheinlich vertraut. Da kriegte ich also einen Auftrag mit zwei Pferden und einem Art Panierwagen, so einem richtigen Kastenwagen, Richtung Westen zu marschieren, denn die kam immer näher, die Front kam näher, das war dann hier im März 1945. Und ich bin dann gekommen bis Mühleneixen. Wenn ich da heute vorbeifahre, denke ich immer daran, in Mühleneixen hielt mich auf jeden Fall Engländer an und natürlich mit entsprechender Waffengewalt und sagten, was ich hier wollte mit meinem Wagen. Ich sagte, ich weiß auch nicht, aber mich hat man beauftragt, hier Richtung Westen zu kommen. Und dann machten sie hinten die ganzen Klappen auf und stellten fest, der war also voller Maschinengewehre und Karabiner 98K. War also ein Waffentransport, von dem ich persönlich, um ehrlich zu sein, keine Ahnung hatte. Ich hatte nur einen Auftrag, diese beiden Pferde mit dem Wagen in Richtung Westen zu befördern. Und dort war der Sergeant, der uns dort in der Kriegsgefangenschaft dann betreute, der kam zu mir eines Abends und sagt, damit du klar siehst, ich bringe zwei Hosen mit und eine Jacke. Und du ziehst die an und haust heute Abend ab. Ich war ihm einfach zu jung. Ich hatte als Luftwaffenmitarbeiter noch keinen Stimmbruch und war wirklich auch relativ klein noch. Also ich hatte noch keinen richtigen Wachstumsschub bekommen. Und dem tat es so leid, dass so ein Kind da stand und dann in Kriegsgefangenschaft da alle möglichen Dinge vielleicht zu leisten hatten. Ich haute auf jeden Fall ab. Wurde meine zwei Pferde, die natürlich hinter mir her trotteten, sehr schnell los an Ostpreußen, die von Ostpreußen bis in den Westen gekommen waren und die alles verloren hatten und denen ich sehr gerne die beiden Pferde, ausgesprochen hübsche Füchse, übergeben habe. Und dann war es das. Diese Grundeinstellung, die war also fixiert und ich bin dann mehr oder weniger wild über die damalige grüne Grenze, war ja zwischen der Westzone und der sowjetischen Besatzungszone durchaus noch eine Grenze, die man aber überwinden konnte, wenn man über Gräben und über Wälder und Büsche sprang. Auf jeden Fall erreichte ich dann Rostock. Und Rostock war, ich würde sagen, extrem Krieg gezeichnet. Nicht nur, dass 42 die Dreiviertel der Altstadt abgebrannt war, sondern auch, weil wir sehr starke, was dann viele Jahre sich dann verloren hat, aber wir hatten eine sehr starke Besatzung in der Stadt in den ersten anderthalb Jahren. Und dann wurde jede Nacht von irgendwelchen getötet, was weiß ich. Es war eine ziemlich dramatische Situation. Aber ich fand meine Mutter und meine Schwester einigermaßen wohlbehalten, ohne sogar vergewaltigt worden zu sein. Der ganze Kehrwieder, das war meine Straße, waren die Russen eigentlich ziemlich intensiv über die Frauen hergefallen. Aber sie hatten es geschafft, in der Bodenkammer eine Nische zu finden, an die keiner herangekommen war. Und so begann sozusagen das Leben nach 1945. Schluss damit und der neue Anfang begann. Ich war 17 und habe mich dann erstmal als Kieskutscher in Benitz beworben und habe da vor allen Dingen es gab ja damals Lebensmittelkarten, man kriegte dann Arbeiter-Lebensmittelkarten als Kieskutscher. Da musste ich mich nicht mit Pferden, sondern mit zwei Ochsen, die unwahrscheinlich willig waren, ausgesprochen prima Zuchttiere, wo man dann aus der Kiesgrube den Kiesrand transportieren musste, um in Bahnhofschuten verladen zu werden. Und nach drei Monaten vielleicht dieser Arbeit bin ich wieder nach Rostock gekommen, habe mich bemüht, gleich in die Schule zu gehen. Ich habe den Direktor des Gymnasiums gefragt, ob ich da teilnehmen könnte. Ich hatte zwar ein Reifevermerk in meinen Papieren und hatte damit also auch die Berechtigung zu studieren, aber ich sagte, es wäre doch gut, wir haben durch die Luftwaffenhörperzeit so wenig gelernt, dass man durchaus noch das gebrauchen kann und so halb Feuerzangenbowle-System sich den Unterricht anzuhören, ohne dass man gezwungen ist, noch etwas an Wissen in einer Prüfung zu belegen. Gleichzeitig hatte ich mich beworben bei der Universität und im September 1945 bekam ich dann die Zusage, das Studium zu beginnen. Und ich war ganz stolz, ich kriegte einen Studentenausweis, der war so schön dunkelbraun, so fast wachstuchartig. Und ich war stolzer Student, aber nicht sehr lange, denn die sowjetische Militäradministration ordnete an, dass Rostock noch nicht reif wäre, um das Studium beginnen zu lassen, schon 1945. Sondern dass sie ein Semester warten müssten. Frühestens würde im Februar 1946 die Universität aufgemacht. Gleichzeitig erhielt ich vom Amtmann Jörn eine kurze schriftliche Mitteilung, meine Immatrikulation müsste leider rückgängig gemacht werden, da ich kein reifes Zeugnis hätte. Ohne Abitur wäre es nicht möglich, mich studieren zu lassen. Es wären so viele jetzt Heimkehrer aus dem Schabernochein, aus Island und aus allen möglichen anderen Kriegsschauplätzen. Die kämen jetzt alle und beanspruchten Studienplätze und da müsste ich zurückstehen. Jedenfalls ohne Abitur ging es nicht. Habe ich meinem Schuldirektor damals, Dr. Walter Neumann, mitgeteilt und der sagte, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe noch zwei andere deiner Mitschüler, das waren zwei sehr gute und auch mit mir befreundete Schüler, die auch sich angesammelt hatten sozusagen im Oktober. Und mit denen, sagt er, machen wir, da ihr schon jetzt einen Monat gelernt habt, freiwillig, und dann vielleicht noch drei Monate lernen könnt. Wir machen auf jeden Fall so Abitur, dass ihr im ersten Semester einsteigen konntet. Haben wir gemacht und ging ausgesprochen gut und mit sehr freundlichen Prüfern, die wir mussten, ich weiß noch wie heute, Dulcet Decorums Pro Patria Mori, darüber mussten wir schreiben, süß und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu sterben. Und ich habe Aufsätze eigentlich nie so richtig geschickt gekonnt. Und habe auch relativ wenig geschrieben. Hansi Ditten hatte wohl 12 Seiten und ich hatte insgesamt 3. Ich denke, ob das überhaupt was wird. Aber ich habe dann später in irgendeiner Beurteilung gelesen, also man hätte aus allen drei Abiturienten erkennen können, wie reif sie der Krieg und auch die Kriegserlebnisse gemacht hätten und wie sie das also dargelegt hätten. So, damit konnte ich wirklich mit 17 Jahren dann an der Universität anfangen im Februar 1946 und dann ging das eigentlich laufend so weiter. Es war ein Studium, das unwahrscheinlich weniger anstrengend war, wie das, was Sie jetzt hier ableisten müssen. Ich will da keine schlafenden Hundebecken, aber auf jeden Fall, nein, auf jeden Fall habe ich das als unwahrscheinlich angenehm empfunden, habe das im Nachhinein auch gemerkt an mir persönlich, wie positiv das war. Wir sind also zu den Professoren gegangen, es waren ja noch gar nicht sehr viele da und haben gebettelt, dass sie eine Vorlesung halten oder dass sie ein Praktikum durchführen. Und wir hatten, also ich war morgens in der Regel um 7 Uhr im Bootshaus und habe gerudert, habe meistens so Frauen-Vierer und Frauen-Zweier eingerudert, bin dann um 9 in die Vorlesung gegangen. Dann war die letzte Vorlesung Zoologie von 12 bis 1. Das war aber die letzte Leistung. Mehr war absolut nicht rauszuholen. Und dann bin ich schön nachmittags in der Regel zum Hockeyplatz gekommen. Ich hab dann nachher noch 30 Jahre intensiv Hockey gespielt. Aber habe dann abends noch einen Tischtennisclub geführt und war noch irgendwo, ich erzähle das so, wollte nur bei Ihnen die Vorstellung wecken, dass also es durchaus gut tut, wenn man sehr hart arbeitet, wenn man begeistert seine Arbeit tut, aber möglichst auch viele Freiräume lässt, so viel wie möglich, so dass man alle die Interessen, die man hat, ich war im Theater und habe im Theaterchor gesungen und was weiß ich, und jede Hauptprobe und jede Generalprobe vom Generalmusikdirektor Flüger mir angehört. Es bildet und lässt einen doch eigentlich wachsen in seiner ganzen Grundeinstellung zum Leben. Und ich habe später den Studenten eigentlich jahrelang, jahrzehntelang, die sagten na, immer schon Rababra, aber ich habe denen immer erzählt, macht im Sommer meinetwegen oder auch im Winter irgendwann mal, wenn ihr Ferien habt, also keine Pflichtveranstaltung natürlich, macht da so lange Pause und macht gar nichts, macht irgendwas, was euch Spaß macht. Und wenn ihr da nicht nach 14 Tagen oder 3 Wochen das extrem langweilig findet und euch wieder in euer eigenes Fach hineinstürzen wollt, dann wird da nichts draus. Und wenn ihr das aber nach diesen 14 Tagen, 3 Wochen Pause macht und euch in euer eigenes Fach stürzt, nehmt ihr unwahrscheinlich viel schneller und begeisterungsfähiger die Lehren auf und lernt das spielend. Ausgeruht, geistig, möglichst offen für weitere Aufnahmen von Wissen. So, Universität war für mich gar kein Problem. Ich musste auf jeden Fall Biologie studieren und durfte Biologie studieren, Zoologie. Ich interessierte mich nur für Tiere, nicht für Pflanzen. Das hat sich ja später entwickelt. Aber ich war nach etwa, nach 5 Jahren habe ich mein Diplom gemacht. Hatte das Glück, dass 1947, also 1,5 Jahre eigentlich nach meinem Eintreten, ein Hochschullehrer aus Heidelberg kam, der mit 27 Jahren schon Professor geworden war in Heidelberg und dann nachher zum Diätenprofessor aufrückte, aber und Protoplasmaforschung betrieb, die durchaus auf höchstem Niveau ablief und der selbst eigentlich immer behauptete, dass er viel eher den Nobelpreis verdient hätte, wie Karl von Frisch mit seinen Bienendressuren. Aber ein unwahrscheinlich, also nebenbei ein Junggeselle, unwahrscheinlich tüchtiger und ein Mann, der begeistern konnte und der unwahrscheinlich viel drauf hatte, wenn man das so ein bisschen salopp sagen kann. Und dieser Lehrer, der mich innerlich eigentlich meinen ganzen Weg begleitet hat, der nachher sehr krank wurde und 1964 schon gestorben ist, bis 1960 nur im Amt bleiben konnte und dann über Gelsheim und andere Stationen dann letzten Endes gestorben ist. Dieser Lehrer, der war, weil er schon so richtig eigentlich ausgepowert war, was seine Lehr- und Forschungstätigkeit anbetraf, der konnte sehr gut junge Leute gebrauchen und konnte mich gebrauchen und hat sehr früh mir mit 23 Jahren eine Grundvorlesung für 200 Mediziner anvertraut und hat mir das Großpraktikum anvertraut und was weiß ich und war völlig da, guckte natürlich doch letzten Endes immer von Weitem, ob alles richtig lief, aber dadurch war man sehr früh in eine Richtung gedrängt, die also natürlich eine Masse von einem erforderte, die auch dazu führte, dass man abends nachts meistens um 2 oder 3 erst wieder ankam, wenn man übers Wochenende Hockey in Jena oder in Leipzig oder in Chemnitz gespielt hatte. Aber der, wo man dann morgens um 8 Uhr am Montagmorgen eben da sein musste und sich möglichst anlesen musste, damit man immer ein bisschen mehr wusste als die Studenten. Und so hat sich das entwickelt. Ich habe dann habilitieren können, erstmal promovieren können, 54 und habilitieren können, also 59 und dann kam eigentlich die, der Einstieg, wo ich anschließe an den Vortragenden von vor 14 Tagen, in der vorigen Woche, Günter Heidorn. Da rief mich der neu ernannte Prorektor für den wissenschaftlichen Nachwuchs, Günter Heidorn, zu sich. Und da ich nun gerade eben meine Habilitation hinter mich gebracht hatte, wollte er mir nur mitteilen, Herr Arndt, damit Sie klar sehen, eine weitere Verwendung für Sie in der Universität kommt nicht in Frage. Sie müssen das einsehen, dass personalpolitisch und von Ihrer Grundeinstellung her eine Universität, eine Lehrkraft wie Sie in keinem Falle tragen kann. Da war vorausgegangen, dass mal etwa ein halbes Jahr vorher Günter Heidorn bei uns in der Biologie geworben hatte für die deutsche Pfälzische Freundschaft, die ja eine große Rolle spielt. Das war nachher eine Conditio sine qua non, wenn man irgendwas an Kollektiven oder sonst was an Kollektivbewegungen steuern wollte. Auf jeden Fall sollten wir alle in die deutsche Pfälzische Freundschaft und ich habe ihm dann nur gesagt, ich sage, Heidorn, ich will ganz offen sein, aber im Januar 1946 hat man meine Schwester, die mit 18 Jahren dort, also 18 Jahre alt war, haben die Russen meine Schwester geholt, haben sie 8 Wochen in Einzelverhören hier am Rostocker Hof, war früher das Gefängnis, so gequält, dass sie selig war, dass sie nach 8 Wochen unterschreiben konnte, dass sie also dem Werwolf angehört hat, von dessen Bestehen sie vorher absolut nichts wusste. Und ist dann 3 Jahre lang in Neubrandenburg untergebracht gewesen, wo ich nicht so fürchterlich viel erzählen will, aber auch meine Schwester hat bis zu ihrem Lebensende kaum etwas erzählt, aber es waren doch immerhin in diesem Lager 5 Eichen hat man so mittelalterliche und etwas ältere Leute, die da inhaftiert waren, ja jeden Morgen reihenweise in diesen von mir beschriebenen Kastenwagen aus dem Lager rausgefahren als Leichen. Und wenn man dann so meinetwegen Kartoffelkraut zum Essen kriegt, und das ist ja immerhin eine Pflanze, die zwar als Kartoffel durchaus begeisterungsfähig sein kann, aber als Kraut ausgesprochen ungesund ist, dann ist es kein Wunder, wie meine Schwester dann entlassen wurde, ohne jede Verhandlung, nur mit dem Propus, dass sie 1949, sie ist im Mai 1949 entlassen worden, dass sie also die Republik nicht wählen durfte, die 1949 installiert werden sollte. Das ist ihr nicht sehr schwer gefallen, das nicht zu tun. Und dass sie nur niedere Arbeiten, also rein Jungskraftarbeiten leisten konnte. Wie sie aus dem Lager kam, da konnte man sie durchaus anpicken an im ganzen Körper. Und die Beulen blieben alle stehen. Sie war also voller Ödeme. Das Wasser musste dann erst so nach einem Vierteljahr, war sie etwa einigermaßen wiederhergestellt. So hergestellt, dass ich sie im Zug begleiten konnte bis nach West-Berlin, und das war früher eine blendende Möglichkeit, um dann auf jeden Fall nach drüben zu gehen. Aber meine Schwester war dann bis zu ihrem Lebensende so entsetzt gegenüber allen möglichen Geheimdiensten, dass sie nicht in irgendein Lager gegangen ist, sonst was. Sie hat sich irgendwo in Lüdenscheid, glaube ich, bei der Post anstellen lassen und hat dann ihr Leben gefristet ohne einen Pfennig Unterstützung oder ohne irgendetwas. Hat sich also quält. Aber das ist ein ganz anderes Kapitel. meine Hochschullehrerlaufbahn, die Speck, also mein alter Chef, im Auge hatte und die für ihn selbstverständlich war, sollte sich also nicht erfüllen. Und da hat er das gemacht, was er eigentlich sonst, was nicht seine Stärke war, also Zivilcourage am Tag zu legen, war vielleicht auch ein bisschen der eigenen Bequemlichkeit geschuldet. Auf jeden Fall hat er einen Antrag gestellt und dem Rektor einen freundlichen Brief geschrieben und er hat gesagt, er lege, er kam ja nur aus dem Westen, er war hoch anerkannter Professor aus Heidelberg. Es gibt ja andere Professoren aus Heidelberg, aber dieser Professor aus Heidelberg war, es schrieb also jedenfalls nur Magnifizenz. Es tut mir leid, aber wenn Sie einen Amt nicht zum einen Antrag auf Dozentur stellen, dann lege ich alle meine Ämter nieder. Und das war dann ein Anlass dazu, um doch weiterzumachen und um das rückwärts zu drehen. Das ist nachher, das kann man löschen, den kleinen Fehler, rückwärts zu drehen und dann mich weiter entwickeln zu lassen, wie immer das auch sein sollte. Und das ging also bis 1964, da hat man sich nach langer Zeit dazu bereit gefunden, mich zum außerordentlichen Professor zu ernennen. Und da mit der Neuberufung, der Neubesetzung der Zoologie eine Stellung für mich irgendwie in bestimmte Richtungen vom Ministerium und vor allen Dingen von der Partei, die ja alleine das Regieren hatte und die alleine auch die gesamten Gefüge und die gesamten Abläufe an der Universität ja hundertprozentig kontrolliert und unter sich hatte, wurde dann vorgeschlagen, dass meine Tätigkeit sich im Wesentlichen auf meeresbiologische Forschung zu orientieren hätte, nachdem ich vorher reiner Entwicklungsphysiologe und Histochemiker eigentlich war, also eine völlig andere Ausrichtung, die mir aber sehr lag, da ich schon mit Fischen viele Jahre auch in dieser entwicklungsphysiologischen Richtung gearbeitet hatte. Und ich habe das dann gerne gemacht, diese Ausrichtung auf die Biologie, auf die Meeresbiologie. Und das wurde dann wirklich eine Bestimmung, die mich mindestens 30 oder 35 Jahre in Atem gehalten hat und die auch für die Entwicklung der Universität und auch der Biologie, was man gar nicht so absehen konnte, eine gewisse Bedeutung erlangt hat, weil sich nachher herausstellte, wie die Hochschulreform kam, die uns unwahrscheinlich dann in Beschlag belegte und die vieles extrem veränderte, viel stärker wie die zweite Hochschulreform, die ja auch obligatorisches ML-Grundstudium, die obligatorische Russisch-Ausbildung, sowas alles also an Veränderungen der Universität bescherte. Aber die dritte Hochschulreform, die 1968 über uns hineinbrach, war wirklich von entscheidender und entscheidend prägender Form. Wobei dann die Frage, die Sie gestellt haben, ob sozialistische Universität oder Universität im Sozialismus ab der dritten Hochschulreform wirklich dann auch in Richtung so sozialistische Universität angedacht werden konnten. Vorher bildeten wir uns ein, vor allen Dingen die, die nicht so sehr viel hielten vom Regime und die vieles andere auch nicht so sehr gut fanden. Aber wir bildeten uns ein, dass wir noch eine einigermaßen gestandene Universität wären. Aber wie gesagt, das hat sich dann in der dritten Hochschulreform fast erledigt und die Meeresbiologie hatte in dem Falle, ich würde sagen, fast per Zufall eine Aufgabe in Rostock erhalten, die im Herbst 1967 bei einer Unterrichtung oder einer Aussprache, die der Rektor Günter Heidorn mit uns Hochschullehrern der Biologie führte, dahingehend zusammenfasste: Sie haben gute Arbeit geleistet, liebe Biologen, aber Sie müssen sich jetzt im nächsten halben Jahr nach einer anderen Stelle umsehen. Die Universitäten sind also alle Universitäten in der, Deutschen Demokratischen Republik sind aufnahmefähig. Wir können sie alle gebrauchen. Keiner soll etwa arbeitslos werden. Aber Rostock, von Rostock müssen sie trennen. Die Biologie in Rostock wird also auf jeden Fall verschwinden. Und ich war damals relativ naseweiß und habe dem Rektor gleich während dieser Beratung zugerufen, mit Ausnahme der Meeresbiologie. Und da guckte er mich an und sagte, ja, was meinen Sie mit Ihrer Meeresbiologie? Ich sagte, ja, Meeresbiologie kann man nur in Rostock betreiben, weil wir hier die Fischerei haben, wir haben hier unser Akademieinstitut für Meereskunde und wir haben unsere Meeresbiologie hier in Rostock. Und deshalb kann das eigentlich nicht so sein, dass wir uns einfach aus dieser ganzen Geschichte herausziehen. Die gebrauchen auch die Biologen, habe ich ihm gesagt. Und da sagt er, das müssen wir prüfen lassen, das werden wir also vom Parteisekretär untersuchen lassen. Und das wurde ein Vierteljahr untersucht und ich habe dann versucht mit dem Generaldirektor und hier mit damaligen dem Dr. Vogt oder dann nachher Professor Vogt in Warnemünde die Sache zu kanalisieren und wir kamen dazu, einen großen Vertrag zu beschließen, dass also die Biologie in Rostock jedes Jahr 10 Meeres- und Fischereibiologen auszubilden hat, die dann in der VVB, damals in der VVB Hochseefischerei und dem Institut für Meereskunde und manchen anderen Bereichen an der Küste dringend gebraucht würden. Und da hat die Partei dann dem Vorschlag zugestimmt, dann in Rostock doch die Biologie zu lassen und wir hatten dann eine Information darüber und die war für eine ganze Reihe von meinen Kollegen sehr hart, aber es wurde eben gesagt, in Rostock müssen wir uns von vielen Tier- und Pflanzenphysiologen und anderen biochemischen Dingen trennen, aber Schwerpunkt für die Meeresbiologie. Und das hat sich dann Gott sei Dank so kanalisiert, dass die Biologie in Rostock auf jeden Fall erhalten blieb und alle verschiedenen Disziplinen der Biologie, sowohl die Botanik als auch die Zoologie, als auch die Mikrobiologie und die Genetik, sich etabliert haben zu einer einigermaßen leistungsfähigen Biologiegruppe, die also dann mit diesem Schwergewicht der Meeresbiologie weitergetrieben ist. Das war es in etwa. Und dann kam der Neue, ich habe ihn der Weg in die Freiheit beschrieben. Da waren wir so weit, dass wir letzten Endes die entscheidende Entwicklung nach dem Zusammenbruch der DDR, wir sprechen ungern von Wende. Wende finden wir einen ganz blöden und die Dinge überhaupt nicht treffenden Ausdruck. Entweder war das eine friedliche Revolution, die es ja wirklich war, oder es war eben in mancher Beziehung, wie wir nachher gesehen haben, an den Nacharbeiten, um alles wieder einigermaßen zu gestalten. Es war ein totaler Zusammenbruch der DDR. Und nach dem Zusammenbruch haben wir dann wirklich versucht, das, was wir an Positionen hatten, auch in der Biologie weiterzuführen. Und ich bin ganz stolz, dass wir jetzt ein großes, neues, ein Neubau haben. Früher waren wir auf 7 verschiedenen Stellen in Rostock verteilt. Jetzt haben wir einen großen, imposanten Neubau der Biologie und haben als einen Schwerpunkt, Gott sei Dank, noch immer die Meeresbiologie. Werden uns auch Kiel aus langen, traditionsbelegten Gründen natürlich auch durchaus als Konkurrent immer noch nicht, ich will nicht sagen, im Wege steht. Die werden sehen, dass sie im Atlantik und in der Nordsee noch viel Arbeiten haben. Aber in der Ostsee sind wir eigentlich im Wesentlichen etabliert. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren so weitergeht.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wir beginnen dann die Aussprache-Runde. Wie Sie wissen, muss ich eine genaue Rednerliste führen, damit wir das für das Protokoll haben. Ich darf um Wortmeldung. Ja, der Name bitte, ich habe es wieder vergessen.
Hall.
Ja, Christian Hall, richtig.
Sie haben ja schon Kiel angesprochen, damals ja westliches Aufland, wenn man so will. Gab es denn internationale Partnerschaften in den Westen, in Ihrem Fachbereich? Wie waren da Konditionen? Vielleicht noch mal ins Aufland reisen?
Ja. schnell auch relativ klar belegt. Wir haben 1968 von Rostock aus eine Aktivität gestartet, die dann in sehr intensiver Weise auch für die weitere Entwicklung der Meeresbiologie auch in Rostock wichtig war. Wir haben ein Symposium über die Biologie und Ökologie der Ostsee veranstaltet. Und zwar waren dort alle Ostsee-Anliegerstaaten. Damals war ja das noch eine Sowjetunion. Die drei baltischen Staaten waren ja noch unter der Sowjetunion eingeordnet. Auf jeden Fall waren sämtliche Ostsee-Anliegerstaaten Dänemark, Schweden, Finnland, Sowjetunion, Polen, DDR und damalige BRD vertreten. Und dieses erste meeresbiologische Ostseesymposium hat dann dazu geführt, dass die Leute mitgerissen wurden, würde ich sagen, von der Vorstellung, dass die Ostsee nicht nur ein Meer des Friedens, sondern vor allen Dingen auch ein ausgesprochen umweltbelastetes System ist, wo es sich lohnt, gemeinsame Forschungsobjekte anzupacken und auch vor allen Dingen einen intensiven Erfahrungsaustausch und Faktenaustausch über die biologischen Gegebenheiten durchzuführen. Und diese Begeisterung hat sich so weit entwickelt, dass man sie beschloss, alle zwei Jahre so ein Ostseesymposium zu machen. Man gründete die Baltic Marine Biologists auf Vorschlag der finnischen Gruppe, wo der Nestor der Ostseeökologie, Professor Segerstrahle, führend war in der Diskussion. Gleichzeitig haben wir ein Präsidium und einen Vorstand gewählt. Ich war dann 5 Jahre wohl praktisch Präsident der Ostsee-Meeresbiologen, war es später nachher nochmal 4 Jahre. Und dieses Ostsee-Symposium lebt bis heute, obgleich durch die Verbindung zwischen Geologen und Ozeanographen und Biologen der Kreis ein sehr stark erweiterter Kreis ist, aber er lebt und strebt und hat jetzt zurzeit eine Präsidentin, die in Schweden als Algenspezialistin arbeitet. Das war eine wichtige, ein wichtiges Ereignis hinsichtlich der internationalen Beziehungen. Sonst haben wir sehr viel zu tun gehabt. Man muss diese Entwicklung eines Ostseesymposiums und allem, was dazu gehörte, muss man ja unter einer, haben viele, die Studenten können sich da nicht mehr dran erinnern, aber ihnen muss gesagt werden, dass die DDR jahrelang, mindestens 10, 12 Jahre lang, um internationale Anerkennung sich bemühte und extreme Anstrengungen und Strampeleien wirklich durchführte, um irgendwie internationales Gehör zu finden. Und damals das Staatssekretariat und später das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen und auch letzten Endes die Bezirksleitung der Partei diese Aktivitäten unterstützen, war der Tatsache zu verdanken, dass sie versuchten, auf diese Weise internationalen Status zu bekommen. Weil wir auch die Westdeutschen, also im Wesentlichen aus Kiel und Helgoland da eingebunden hatten und die DDR ja gleichrangig dort zwischen den Ostseeanliegerstaaten da operierte, war das also in dieser Richtung unterstützenswert aus der Sicht der Politiker. Und wir haben dann eine ganze Reihe von anderen Aktivitäten im Nachgang neben vielen, also dänischen und finnischen und schwedischen Kontakten und auch vor allen Dingen auch zu polnischen Freunden dann durchführen können, indem diese Prägung eines Staates, der um internationale Anerkennung bemüht ist, indem wir dort halfen,
wo Entwicklungsländer so sozialistisch angehaucht schienen oder manchmal richtig schon Sozialismus praktisch aktiv durchführten oder zumindest die so ein bisschen neutral standen und vielleicht auf die Seite des sozialistischen Lagers gezogen werden müssten und haben deshalb in Ägypten, im Irak, in Syrien, später dann auch in Äthiopien Unterstützung dadurch gegeben, dass wir Wissenschaftler hingeschickt haben, die dort dann auch bestimmte Untersuchungen machten, aber wir übernahmen dann auch eine ganze Reihe von Doktoranden, von Aspiranten, die dann in einem Studium von 3 Jahren rund bei uns dann zur Promotion geführt werden konnten. Da haben wir also eine ganze Reihe von Aufgaben erfüllt, die uns auch politisch sozusagen sehr positiv angekreidet wurden. Das waren also Dinge, die da besonders erwähnenswert sind. Ich selbst habe ich bin ausgesprochen gerne gereist, wie das sich für einen Meeresbiologen gehört, aber die letzten 10 Jahre hatte ich große Schwierigkeiten, weil ich eine POK, also eine operative Person, also OPK, eine operative Personenkontrolle an den Hals kriegten, weil ich offensichtlich vermeintliche Freunde hatte, die sagten, ich wäre Geheimnisträger und hätte diese Geheimnisse an alle meine skandinavischen Freunde, mit denen ich zum Teil auch mit der Familie befreundet war, weitergegeben und hätte damit der DDR großen, schweren Schaden angerichtet. Und ich bin dann, nachdem ich sogar 1,5 Jahre im Irak als Hochschullehrer tätig war, von 1972 bis zum Januar 1974, habe ich dann nach dem letzten Symposium 2000, also ich bin 1981 dann nochmal zum Präsidenten der Baltic Marine Biologists gewählt worden und dann gleich anschließend als nicht zu fördernder Kader aus der sogenannten Auslandskaderreserve rausgenommen und habe dann weder ins sozialistische noch ins nicht sozialistische Land reisen dürfen. Hatte allerdings das große Glück, dass mich das Europäische Meeresbiologische Symposium kurz vor dem Zusammenbruch der DDR zu einem Hauptvortrag nach England einlud und ich zum damaligen amtierenden Direktor, der gleichzeitig Offizier der der Sicherheitsstreitkräfte war, der also mit der Stasi sehr eng verbändelt war, der war damals zufällig im Amt, vertrat den Rektor, nämlich Siegfried Neumann und Professor Neumann. Zu dem bin ich hingegangen, habe gesagt, Herr Neumann, das kriegt man nur einmal in seinem Leben, einen Hauptvortrag auf dem Europäischen Meeresbiologischen Symposium. Und das tut doch der DDR auch gut, die wird ja auch damit durchaus Pluspunkte sammeln können. Und dann sagt er, Herr Arndt, ich werde sehen, was ich machen kann. Inzwischen waren schon 2 Monate vorher die Reisegelder und die Flugtickets, war alles schon hier in Berlin beziehungsweise in Rostock angekommen. Und dann kriegte ich nachts um 24 Uhr, kurz vor Mitternacht, kriegte ich vor der Abreise, der Abflugtermin war 10 Uhr, nächsten Tag von Schönefeld, kriegte ich durch den dann wieder im Amt weilenden Rektor die Information, dass ich reisen dürfte. Man hätte das also gescheckt und hätte das durchgesehen und ich könnte fahren. Das ist also alles, was ich so zusammenfassend über internationale Aktivitäten erstmal sagen will.
Ja, weitere Wortmeldungen, bevor wir sie vergessen. Hilde, Michael, Sie kommen immer zum Schluss und vielleicht sollten Sie jetzt eine Frage stellen, dann ist es nicht unter Zeitdruck, wenn Sie eine haben, aber es muss nicht sein.
Also, was mich interessieren würde sehr, ist, man hört immer wieder große Probleme, ja auch weltweit mit gerade Umweltverschmutzungen, wo das Meer ja in Mitleidenschaft gezogen wird. Welche Probleme gab es in den Ostseeraum diesbezüglich? ja, mit was für Möglichkeiten konnte man diesbezüglich operieren? Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, es ist so, dass wir in dieser wissenschaftlichen Vereinigung der Ostseemeeresbiologen, wo ja nur eigentlich Fachwissenschaftler miteinander verhandelten, uns nur austauschen konnten über die Konzentrationen der verschiedenen Gifte, über die Haupteinleiter und Ähnlichem. Aber von staatlicher Seite war die Möglichkeit gegeben, über eine Kommission, die man gegründet hatte und die als Helsinki-Konvention Ihnen vielleicht schon mal irgendwie begegnet ist, die Helsinki-Konvention 1974. Dort haben sich alle Staaten im Wesentlichen dann jeweils vertreten durch die Umweltminister, an der auch die DDR und auch die Bundesrepublik und alle übrigen Anliegerstaaten beteiligt waren. Dort hat man sich einmal im Jahr getroffen und hat sehr intensiv beraten über Dinge, die also die Einschränkungen der Einleitung von Giften bedeuten. Es gab große Probleme in Schweden und Finnland durch Papierfabriken, die also sehr starke Quecksilberausstöße hatten, auch Cadmiumausstöße, wo man dann ganz intensiv und zwar rigoros, wie es in diesen demokratischen Staaten eigentlich ging, rigoros dann vorgegangen ist und herausbekommen hat, dass letzten Endes diese Papierfabriken praktisch als interne Systeme arbeiten und keinerlei Umweltverschmutzung mehr zulassen. Zumal wir als Biologen Ihnen vorrechneten, dass Sie mindestens 20, 30 Jahre warten müssten, um das Ganze, was Sie schon eingeleitet haben, biologisch wieder irgendwie zu verarbeiten. Die Haupteinleiter waren damals die Sowjetunion über die Neva und vor allen Dingen Polen in einer unwahrscheinlich starken Form. Die Weichsel war also ein riesiger Ausstrom, das konnte man auch sehr schön nachweisen, aufgrund der völlig zerstörten Bodenfauna, die im Bereich der Danziger Bucht vorkam. Und auch da hat man einiges erreicht, wenn auch nicht extrem viel. Die Polen haben sich lange Zeit gewehrt. Ich habe aber, muss ich ehrlich gestehen, mindestens 10 Jahre keine aktuellen Daten mehr zur Verfügung, die das beurteilen lassen. Ich weiß nur, dass die Polen auch versucht haben, gerade weil sie auch international sehr stark in die Kritik gerieten, besser sozusagen als die Sowjetunion zu sein, was für die immer schon eine Menge bedeutete. Und man hat auch den Rigaschen Busen, der Rigasche Meerbusen, der auch enorm verdreckt war, den hat man auch versucht, ein klein wenig wieder in dieser Belastung zu stoppen. Inzwischen hat man sich darauf geeinigt, in der Region der Ostsee bestimmte Gebiete als, sagen wir mal, als Gebiete, die besonders schutzwürdig sind, so ähnlich wie an Land größere Landschaftsschutzgebiete auszuweisen, wobei man versucht hat, bestimmte Regionen, die auch von ihrer Artzusammensetzung, also sowohl tierische wie pflanzliche Artzusammensetzung, einigermaßen noch stabil sind und in etwa den gesunden Status der Ostsee reflektieren, diese Gebiete so groß zu gestalten und abzugrenzen, wo dann zum Teil auch Fischen untersagt ist. Also gerade mit Bodenschleppnetzen kann man ja enorm viel Bodenfauna vernichten und auch verändern. Und man hofft auf diese Weise, die Dinge in den Griff zu bekommen. Die Deutschen haben ein klein wenig Glück, in Anführungsstrichen, weil sie aufgrund der geografischen Gegebenheiten eigentlich nur die deutsche Beltsee und so ein ganz klein wenig von der südlichen Ostsee verschmutzen könnten. Und durch den Zusammenbruch der Industrie nach dem Zusammenbruch der DDR, die ja einherlief, ist die Belastung in den Gebieten, in den Küstengebieten der Bundesrepublik verschwindend gering. Es ist nur noch etwa ein 25stel aller Belastungen, die von den Deutschen dort eingetragen werden. Das ist in der Nordsee ein klein wenig anders, aber in der Ostsee ist es zufällig, würde ich sagen, dank der geografischen Gegebenheiten positiv.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Der Name bitte ich auf die Karte.
Katharina Trost.
Ja, richtig.
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Hochseefischerei. Also ich meine, so als Zoologe, inwieweit konnten Sie da eigentlich auf einem oder der DDR-Regierung oder jeder Bezirksregierung klar machen, dass diese großen Fischtrawler, dass das zu Überfischung führt oder wie haben Sie da gefordert?
Ja. Angekommen die Frage, kann ich sehr schnell sagen. Wir haben ja natürlich zunächst einmal ein unwahrscheinlich gutes Verhältnis zur Hochseefischerei entwickeln müssen, weil wir unsere Überlebenschance hier in Rostock etwas sichern wollten. Und unsere Untersuchungen haben sich damals im Wesentlichen im nordwestafrikanischen Auftriebsgebiet abgespielt. Der ein oder andere wird wissen, dass also vor Nordwestafrika, also Marokko, Nouakchott, wie sie alle heißen, auch also Senegal, und also vor der Küste von Marokko, Senegal und so weiter, ein großes, starkes Passatwindsystem herrscht, das letzten Endes bis in die Karibik geht. Und damit wird ja in diesen sogenannten Upwellings, in diesen Aufquellgebieten, eine enorme Produktion gestartet. Und diese biologische Produktion wird letzten Endes umgesetzt in Fischproduktion. Und wir haben damals sind ja völlig neu in die Sache eingestiegen, haben auch eine ganze Reihe von Publikationen in dieser Richtung aufzuweisen. Wir haben dann über das Zooplankton und vor allen Dingen auch über das Phytoplankton, über die Primärproduktionskapazität dieser Gebiete berichtet und haben nachgewiesen, dass nur direkt an der Schelfrandregion diese Hauptauftriebsprozesse sind. Und danach konnten sie auch unter Umständen die Strategie, darum ging es, die hatten so ein großes Fangflotteneinsatzkonzept und das wurde jedes Jahr überholt. Das richtete sich ein wenig danach, was die Biologen da ermittelten, so dass wir gemeinsam mit dem Institut für Meereskunde, wo wir unsere Partner hatten, die also nicht nur ozeanografisch, sondern auch biologisch gearbeitet haben, die also beweisen konnten, warum wir haben jedes Jahr so etwa 1,5 Millionen D-Mark an Land gezogen, salopp gesagt, um auch die ein oder andere Wissenschaftlerstelle zu halten und Mitarbeiterstelle einzustellen. Aber Ihre Frage läuft darauf hinaus, wie sieht das aus mit der gesamten Situation der Meeresfischerei? Und da haben wir natürlich durch einige Vorträge unseren Kollegen der Hochseefischerei, auch unseren Kollegen von Partei und Regierung sozusagen, Mitteilung machen können, dass die Abfischung der Schild- und Pferdemakrelen, wir hatten also 2, 3 Sorten von Nutzfischen, die heute längst nicht mehr auf dem Markt sind, aber diese Nutzfische konnte man bis zu einem gewissen Grade relativ gut nutzen. Und die DDR-Kapazität war dabei auch fast vergessenswürdig. Was kam, waren große sowjetische Flotten, damals wirklich sowjetische Flotten, und Russen. Und etwa seit 15 Jahren begannen die Chinesen in der gleichen Weise im Atlantik und in den Hauptauftriebsgebieten des Pazifiks zu wildern. Und die hatten Kapazitäten mit riesigen Schleppnetzen, die bis zu, also so, das sind pelagische Schleppnetze, die so etwa 40, 80 Meter in der Öffnung haben und dann durchgehen und die dummerweise auch extrem viel sogenannten Beifang haben, der ja alles wieder mehr, praktisch tot wieder über die Reling geschüttet werden muss. Und auf diese Geschichten haben wir unsere Fischer durchaus hingewiesen, so dass sie sich nachher aus diesen ganz großen Anlandungen, die sowieso langsam runtergingen, verabschiedet haben und sich dann auch mehr oder weniger auf Ostsee-Hering und auf Sprott und auf Dorsch, der inzwischen dann auch, aber auch zum Teil aus anderen Gründen zusammengebrochen ist, gestürzt. Und das ist ein Problem, das also natürlich weltweit zu beachten ist. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion, das trifft genau den von Ihnen angesprochenen Punkt, eine Diskussion mit einem Vertreter, mit einem Abteilungsleiter der Abteilung Wissenschaft im ZK der SED. Das war also schon fast das Allerhöchste, was wir hinterm Ofen vorlocken konnten. Und der schlug uns vor, dass wir unbedingt uns jetzt auf diese riesigen Fischbestände vor Südwestafrika, in Südwestafrika ist auch noch so ein Aufquellgebiet, nicht? Vor Swakopmund dort. Dort gibt es also eine hohe Produktion und die geht in die Tiefe, die sorgt dafür, dass in etwa 800 Meter Tiefe sehr schöne Fischbestände sind. Aber dort haben von uns, nicht von der Biologie in Rostock, sondern von den Warnemündern durchgeführte Fänge ergeben, dass diese Fischbestände, wunderschöne und auch ausschlachtbare, für die Menschheit ausschlachtbare Fischbestände, dass die einen Altersquerschnitt von bis zu 40 Jahren haben. Da sind Einjährige und 40-Jährige in diesem System drin. Wir haben Ihnen sehr intensive Informationen über die Tiefseebiologie vermitteln müssen, weiß ich noch, das war im Hörsaal hier am Universitätsplatz 2, um Ihnen zu demonstrieren, dass wenn Sie da einmal reinlangen in eine solche Fischkonzentration, 40 Jahre zu warten haben, bis Sie noch einmal einen Fang machen können. Und in der Zeit reichen, also die reichen gerade aus diese 40 Jahre um, die Leute an diese vielen verschiedenen Fische, die sie hochbringen, zu gewöhnen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es heutzutage, wir haben ja 15 Jahre, bin ich raus aus dem System, dass wir eine ganze Reihe von Ozeanographen und auch von Fischereiexperten haben, sowohl in der UNO wie auch in mehreren großen internationalen Atlantik und auch im ICS, also im Internationalen Rat für Meeresforschung in Kopenhagen, die diese Probleme ganz intensiv sehen und sehr darauf informieren jetzt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die jetzt versuchen durch Aquakultur auch in den subtropischen und tropischen Ländern die Dinge etwas abzufangen, da selbst die Thunfischerei, die also völlig unerschöpfbar erschien, jetzt schon ausgesprochen Durststrecken aufweist und irgendetwas muss getan werden, weil dummerweise manche Dinge irreversibel verlaufen. Hier in unseren Küstengebieten ist es ja so blöd, man durfte den Genossen gar nicht sagen, wie elastisch unsere Küstengewässer sind. Da leben nur Tiere und Pflanzen, die sind so viel Schocks gewöhnt, Temperaturschocks, Eisschock, Giftschocks, das drücken die weg. Die haben eine solche hohe Populationswachstumsrate, dass nach kurzer Zeit alles wieder lebt und strebt. Das ist erstaunlich, wenn Sie einen völlig totgewirtschafteten Teich richtig ein bisschen belüften und ein bisschen dafür sorgen, dass einigermaßen Bedingungen sind, ist es nach wenigen Monaten alles wieder hin. Das schafft die Natur. Aber solche, diese Selbstreinigungskapazität und diese wirkliche ökologische Kapazität, die drinsteckt, auch in allen Meeresgebieten, die ist unter Umständen, gerade was die Produktion von für den Menschen vielleicht gebrauchbaren Dingen, unter Umständen völlig weg. Denn wenn Sie dann die großen Raubtiere aus dem System rausnehmen, dann bilden sich andere Kreisläufe und dann erscheint nicht das, was wir so dringend gebrauchen, nämlich Bündel von Schwärmen, nur dann fangen sich ja die Heringe fantastisch, nicht? Wenn man nur das Netz aufnehmen muss, man hat gleich 10 Tonnen Hering an Land. So ist das, darauf ist die Fischerei angewiesen. Und da gibt es also eine Menge, da will ich mal aufhören, denn sonst...
Ja, wir kommen in eine wissenschaftliche Diskussion, da gibt es auch vielleicht noch eine politische Rückfrage. Henrik Labanov, bitte.
Ja, meine ist leider nicht politischer, aber ich habe ein technisches Gerät. Wie sah es denn in Ihrer Zeit aus, weil ja die DDR auch teilweise Boykotts oder Embargos feststand, Analysegeräte vielleicht für Umweltgifte, oder war Ihr Hauptarbeitsmittel das Mikroskop?
Das ist sehr diffizil zu beantworten. Also wir hatten die Möglichkeit, gerade auch über die Akademie der Wissenschaften, eigentlich immer doch Up-to-Date-Geräte in unseren eigenen Labors zu haben. Ich selbst habe die ersten 15 Jahre meines Wissenschaftlerlebens nur mit dem Mikroskop gearbeitet und mit Histochemie und Histologie, das sagte ich schon eingangs. Aber wir waren nachher darauf angewiesen, an einigermaßen vernünftig arbeitende, multifaktoriell messende Sonden, um ein bisschen was über die Gegebenheiten auch in den verschiedenen Schichten hier in der Ostsee oder sonst was zu bekommen. So der Bodengreifer und alle möglichen anderen Dinge, so dass wir auch von der chemischen Analyse her, etwa in der Darsings der Bottenkette, weil sie auch Verschmutzung ansprachen, auf relativ internationalen anerkannten Standard zu arbeiten. Das haben sie nachher in den letzten 10 Jahren geschafft. Also da war so viel Möglichkeiten über internationale Kontrakte, weil die ja auch unsere Wissenschaftler in Schweden oder Dänemark oder so, die waren ja interessiert, dass wir auch parallel dazu auswertbare Ergebnisse über Primärproduktion oder über DDT-Akkumulation oder über Bleikonzentrationen wissen. Sodass zum Beispiel ein Chemiker vom Institut für Ostseeforschung nur als Beispiel durch seine Technik und durch seine Publikation ein Jahr nachdem die DDR zusammengebrochen war, Leiter eines Forschungsinstituts in Stockholm wurde. Das wird man nur, wenn man selbst auch mit den ganzen Mechaniken und auch mit den Gerätschaften auskommen kann. Das war ganz sicher, also die Meeresforschung ist eine sehr internationale angesiedelte Forschung, sodass in dieser Richtung wirklich einiges zum Guten lief. In der Darsings der Bottenkette will ich noch schnell sagen, da waren wir ja auch bemüht, diese starken Einflüsse der Landwirtschaft und alle diese negativen nachzuweisen. Aber da stellte sich heraus, dass viele dieser Gifte erstaunlich schnell durch diese enorme Überproduktion, wir haben da hypertrophe Bedingungen in der Darsings der Bottenkette, alles letzten Endes ins Sediment geht und praktisch rausgeht aus dem System, sodass wir nicht in der Lage waren, bestimmte Blei- oder DDT-Konzentrationen in der Darsings der Bottenkette nachzuweisen. Damals ging es ja um Seeadler, also Eier, Erblüten von Seeadlern, wo die Eier zu weich sind und sowas alles. Insofern hilft die Biologie da auch schon ein klein wenig.
Weitere Wortmeldung, ja? Daniel.
Und nun politisch.
Ja, Moment. Ja, ja. Kommt auch noch. Dann sind Sie dran, ja.
Eine Sache, die ich sehr interessant fand, auch unter Perspektive, was ich am Wochenende gelesen habe, da habe ich die Autobiografie von dem Schünemann gelesen, der Mediziner, der dann nach der dritten Hochschulreform hier also keine Perspektive mehr gesehen hat und dann über Jugoslawien und Österreich in die BRD geflüchtet ist. Ihnen ist das ja 1959 schon so gegangen, dass man einen Antrag auf Dozentur sozusagen erstmal zurückgestellt hat und gesagt hat, naja, also eigentlich wollen wir sich hier wissenschaftlich ein wenig behindern, so sage ich das mal salopp. Gab es da für Sie irgendwie mal den Gedanken oder die Bestrebung zu sagen, meine Mauer war immer noch offen 2 Jahre, sagen, ich verlasse dieses Land, ich habe auch wissenschaftliche Perspektiven, ich bin so gut, ich kann das auch
Sie, Sie sprechen einen wunden Punkt an, der meiner Frau aus der Seele gesprungen ist, die sagt heute noch, der Spät, dass der da zum Rektor gegangen ist und gesagt hat, du musst hier bleiben. Das war das Schlimmste, was uns passieren konnte. Denn wir hätten natürlich den Abflug nach drüben machen sollen. Obgleich ich mich hier in Rostock, muss ich sagen, ausgesprochen wohl gefühlt hatte. Ich hatte Familie, auch die Familie meiner Frau ist hier in der ursprünglichen, also im östlichen Teil untergebracht. Und wir hatten hier eigentlich Bindungen, nicht nur durch meine Hobbyaktivitäten, sondern durch viele, viele andere Dinge auch, dass ich ungern gegangen wäre. Aber wenn das so geblieben wäre, dann hätte Heidorn es durchaus geschafft, dann wäre ich gut nach drüben gekommen. Wie ich dann 1966 einen Ruf auf das Ordinariat von Kiel kriegte, wo mein Lehrer in Anführungsstrichen, mit dem ich nie was zu tun gehabt hatte, aber der mich auch sehr unterstützt hat, Professor Adolf Lehmane, ein ganz berühmter Zoologe seiner Zeit, wie der in Kiel den Lehrstuhl zur Verfügung stellte, wurde angefragt, ob ich nach Kiel kommen wollte. Und da war das natürlich erheblich zu spät, denn ich hatte einen handgeschriebenen Brief zu Hause geöffnet und habe nicht gemerkt, dass irgendeiner das aufgemacht hatte. Ich bin mit dem Brief eine Woche schwanger gegangen, habe mit meiner Frau gesprochen. Ich sage, was mache ich damit? Ich sage, ja, es hilft nicht, man muss zum Lektor. Ich bin dann zu Herrn Heidorn gegangen und Magnificenz saß hinter seinem Schreibtisch und sagte, ja, Herr Arndt, was Sie mir sagen, das habe ich natürlich links gelesen. Aber wenn Sie nicht gekommen wäre, hätte das ein Disziplinarverfahren für Sie ihn eingebracht. Denn das mussten Sie ja unbedingt Ihren Förderern und Freunden der Leitung der Universität mitteilen. Aber eine andere Geschichte, die Sie ansprechen, ist das Weggehen der Leute. Es ist natürlich so, dass bis 1961 auch die Möglichkeit, in höhere Stellungen einzutreten, viel, viel leichter war wie später. Denn es hauten ja vor 61 eine Menge Leute ab. Die nach 61 abgehauen sind, haben Sie ja sicher im Archiv erfasst. Aber das ist dann mit dem Finger an der Hand zu zählen. Sodass die Möglichkeiten der Stellenangebote und sowas, auch Hochschullehrerstellen, durchaus groß war. Und nach 61 kam eigentlich dann ein Break, der dazu führte, dass es gelang, also der Partei gelang, so bis 66, 67, noch vor der Hochschulreform, war es praktisch so weit, dass sie in einigermaßen gute Stellungen als Hochschullehrer, als Richter und so sowieso, aber als Hochschullehrer nur kommen konnten, wenn sie ein Parteibuch hatten. Ich habe häufig von der Gnade der frühen Geburt gesprochen. Ich hatte das große Glück, dass ich so jung war, dass ich schon Professor war, wie das wirklich, wie die Daumenschrauben nicht mehr ganz so fest angelegt wurden. Ich habe ja einen Freund von mir, der genauso politisch eingestellt war wie ich, habe ich geraten, Heinz, das hilft alles nichts, du musst in die Partei, sonst man kann das ja auch in, es gab ja nachher eine ganze Menge von Parteigenossen, machen wir uns nichts vor, die SPD hätte gut daran getan, diese normalen Parteigenossen vielleicht doch aufzunehmen nach dem Zusammenbruch praktisch in ihre Partei. Sie haben sich damals hier gesträubt und haben gesagt, alle, die da als Genossen da gelebt haben, die können wir nicht anerkennen. Aber es gab viele, gerade in den letzten 10, 15 Jahren, die einigermaßen vernünftig waren in der Partei. Die waren nicht alle so verbremst, also verbremst und verbildet waren, besonders die aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit, aber sonst schlechter fachliche Leistungen höhere Stellungen erreicht hatten, und dazu gehört eine ganze Menge. Aber es gab unter den Genossen später nachher einigermaßen auch vernünftig denkende Leute, mit denen man sich auch durchaus austauschen konnte und die man ernst nehmen konnte. Und es ist so, dass also ab 66 und dann mit der Hochschulreform ganz explizit später alleinige, die Linientreue eine entscheidende Rolle spielte, und es gab eben auch genügend tüchtige Leute nachher, die linientreu waren. In 50er Jahren, zu seiner Zeit, zu meiner Zeit, waren das alles doof, ist es zu leicht gesagt, also vielleicht nicht richtig gesagt, aber auf jeden Fall Schwachmatikusse, die dachten, mit der Partei kriegen wir da so richtig was in Gang. Aber später war es so, in den 70er und 80er Jahren waren in der Hackordnung durchaus auch Genossen, also junge Genossen, die also leistungsfähig waren und die was konnten und die sich dann in die Position hineinbrachten. Aber lange Zeit waren, also Mathematiker waren immer ausgenommen. Damit konnte die Partei nichts anfangen. Das waren Leute, die abstrahieren konnten und die also wirklich denken konnten. Ich erinnere mich noch, wie Berg ihnen nachwies in irgendeiner, die machten ja nachher Rotlichtbestrahlung für Genossen und Nichtgenossen. Das war fantastisch. Das war fantastisch. Die Nichtgenossen unter den Hochschullehrern, die trafen sich dann immer alle vier Wochen und waren fröhlich, dass sie sich mal sahen und begrüßten sich. Dadurch bin ich heute noch mit Medizinern und mit anderen Leuten befreundet von damals, weil wir uns eigentlich einig waren. Aber die Nichtgenossen wurden anders also beleuchtet wie die Genossen. Und es ist so, dass also bei den Mathematikern Berg wies ihnen nach, dass mit ihrer völligen Partei hat immer recht oder was weiß ich, dass das gar nicht stimmen kann aufgrund von mathematischen Grundtatsachen. Und den haben sie dann so fertig gemacht, von dem nahm keiner mehr ein Stück Brot. Und trotzdem haben sie ihn als Professor drin gelassen. Der hatte Lehrbücher geschrieben, war ein tüchtiger Mathematiker. Also Mathematiker findet man nicht so auf der Straße. Die sind wirklich eine besondere. Lange Zeit hatten die Naturwissenschaftler auch ein gewisses Prä. Wir waren auch so ein bisschen noch davon bezogen. Aber die Naturwissenschaftler, die wurden nachher ein klein wenig ausgebremst durch die tüchtigen jungen Genossen, die dann nachher Ende der 70er Jahre an die Front kamen. Und sie haben auch noch eine schwierige Position gehabt, die Partei beim Durchsetzen, nämlich die Mediziner. Da hat es mindestens, also bis 10 Jahre vor dem Zusammenbruch, waren die Mediziner noch einigermaßen keimfrei, würde ich sagen. Wobei man hatte genügend Informanten hatte man da auch. Natürlich, das haben wir ja nachher festgestellt, was alles selbst Hochschullehrer als IMs dann tätig waren. Ich selbst hatte 15 IMs um mich herum. Ne? Das ist also, macht direkt Spaß, wenn man das liest. Also Spaß in Anführungsstrichen. Der in Waldeck hat der Erste mir gesagt, ich habe ja Ihre Akte alles gesperrt, wie es sich gehört, sagte, aber mögen Sie die wirklich lesen? Und ich sage, ja, da muss man machen, ob man will oder nicht. Und diese IMs hatten sie in der Medizin auch, aber sie haben eigentlich es damals nicht geschafft, die qualitativ hochstehenden Leute, die dann auch einigermaßen also nichts mit der Partei direkt im Sinn hatten, auszumerzen. Nur dann, die letzten 10 Jahre haben sie auch da. Klinikdirektoren oder Krankenhausdirektoren wurden dann in den letzten 10 Jahren nur noch, wenn sie Genossen waren. Ne?
Weitere Wortmeldung? Ja, nochmal Katharina Tausch.
Ich wollte mal fragen, inwiefern wurden Sie denn vielleicht auch geschnitten von diesen Linientreuen sozusagen? Oder halt angesehen?
Ja, auch eine ganz interessante Frage. Ich habe das hier geschrieben. Auf der einen Seite war das eine gute Möglichkeit. Man machte ja, ich will mich hier nicht irgendwie als Held profilieren, um Gottes Willen. Man machte eine Menge Zugeständnisse. Ich habe in der Aula, weiß ich mal, irgendwie musste ich den Sektionsdirektor vertreten bei einer großen Feier. Ich weiß gar nicht, welcher Jahrestag das war. Aber auf jeden Fall musste ich da einen Vortrag halten. Und zwar nur über politische Probleme. Und ich habe am Tag vorher mir ein neues Deutschland gekauft und habe die wichtigsten Überschriften mir genau angeguckt und habe einige Sätze unterstrichen. Und die habe ich vorgetragen. Und da saß extra einer von der Leitung, der Universitätsparteileitung, der saß vorne, rechts sehe ich ihn dann noch in der Aula sitzen. Der schrieb alles mit und war zum Teil überrascht, was ich da erzählte, weil er dachte, das steht gar nicht drin. Aber das hatte er wahrscheinlich im Neuen Deutschland noch nicht gelesen. Ich war da völlig frei jeder Dinge, so dass man ja manche Zugeständnisse machen musste. Adaptation ist das halbe Leben. Ohne Adaptation kann man nicht existieren. Aber man musste wenigstens versuchen, sich so zu halten, dass man einigermaßen vernünftig vor sich und vor seiner eigenen Familie dastand und nicht zu viel Zugeständnis machten. Wir haben unseren jüngeren Sohn, der war in der Konfirmation gewesen, war konfirmiert und war trotzdem eine 2 im Zeugnis hatte und sonst nur 1. Wurde er nicht in die Oberschule genommen. Das war früher ein entscheidender Schritt, wenn man aus der EOS in die Oberschule kam oder aus der Oberschule musste man in die, also wie hieß die erste?
EOS.
Also P, ja, wenn man aus der POS, die Politik, wenn man aus der POS kam, musste man in die EOS. Und wenn man das nicht schaffte, hatte man kein Abitur, keine Chance zum Abitur. Und das ist, wir haben uns gewehrt. Ich habe an Schulrat natürlich geschrieben, alle möglichen Dinge versucht aufstehen zu lassen, aber es war ein harter Kampf. Und den hat Gerald Götting, den ich nicht so sehr schätze, den Vorsitzenden der CDU damals in Berlin, also der Chef der CDU, der hat zufällig dann, weil er von irgendeinem CDU-Mitglied in dieser Richtung darauf aufmerksam gemacht wurde, dass man in Rostock die ganzen Konfirmierten praktisch nicht weitertreibt. Der war hier in Rostock, hat hier in Rostock auf den Tisch gehauen und der hat es geschafft. Nach einem Vierteljahr bekamen drei, die eine ist hier Ärztin jetzt, inzwischen eine wohlbestallte Fachärztin, und Hartmut, die bekam dann die Möglichkeit hochzuschulen. Das hat meine Frau dazu getrieben, meinen jüngeren Sohn erstmal aus dem Konfirmationsunterricht rauszunehmen und schwimmen zu lassen. Und er schwamm zufällig gut und dann hat er für Deutschland gesprochen in der Kinder- und Jugendsportschule. Und sie dachte, denn mit der Kinder- und Jugendsportschule schafft er auf jeden Fall das Abitur. Der wurde aber ein halbes Jahr vorher hatte er dann, nun hat er natürlich schlechte Eltern, die mussten ja auch alle von ihrem ganzen Stammbaum, mussten die Spitzensportler auch einigermaßen stimmig sein. Und das hatte er dummerweise nicht. Und dadurch nahmen sie ihn dann, weil sie noch, das war irgendwie DDR-Meisterschaften in Leipzig, da schwamm er, glaube ich, eine Sekunde zu langsam über 1500 Meter Kraul oder was weiß ich, auf jeden Fall wurde er aus der Schule rausgenommen und kam in seine alte Schule rein. Und er kam wieder mit einem sehr guten Zeugnis dahin, aber nun war da ja schon, das konnte man sogar verstehen, die Hackordnung schon festgelegt, wer da oben in die Oberschule kommt. Und Michael war nicht dabei. Und dann bin ich aber zur KJS gegangen und da war ein Setzkorn, der war offensichtlich ein wichtiger Mann in der Stadtleitung der SED, der fragte, in welcher Schule. Ich sag bei Reimann, ja, sagte bei Reimann, ist ganz klar, sagt er, das mache ich klar, sollte man sehen, in 14 Tagen haben Sie eine Zusage. Und er machte das wirklich, er sagte Reimann, du kannst das so, Mann, ja, er hat doch in seiner Beurteilung stehen, dass er noch viel besser sein könnte. Und er hatte auch, ich glaube, 2-2 und alles übrige 1, also war viel besser als mein älterer Sohn eigentlich in der Schule. Aber er kriegte dann tatsächlich die Genehmigung. War aber über die KJS ist dann doch möglich, nicht? Da ging Partei, die hat immer recht.
Ich muss nochmal nachhaken.
Bitte, ja. Aber dann wollen wir eigentlich zum Schluss kommen, weil die Zeit davonläuft. Eine Frage, ich habe auch noch eine Frage, bitte.
Okay, und es geht jetzt darum, inwiefern ließ sich denn Ihr evangelischer Glaube überhaupt damit verbinden? Sie sagten eben, Adoption hin oder her, ja, aber wie weit mussten Sie denn zurückstecken?
Man musste eigentlich gar nicht so weit zurückstecken. Ich hatte eine relativ günstige Stellung. Ich war Chef eines Fachbereichs, ich war Chef eines Instituts, hatte viele Leute unter mir, hatte ja auch nicht nur eine ganze Reihe von IMs innerhalb des Instituts bei mir, sondern auch tüchtige Mitarbeiter, auch zwei Hochschullehrer. Und wir haben ja sehr wichtige Forschungsaufträge abarbeiten müssen, die auch durchaus hier sowohl dem Land Mecklenburg wie auch also dem Bezirk Rostock damals als auch dem Land selbst gut zu Gesicht stand. Da hatte ich eine relativ unbeschadete Position und ich konnte mit einer ganzen Reihe von Genossen erstaunlich gut. Ich konnte zum Beispiel mit meinem Parteisekretär, der war allerdings ein bisschen auf mich angewiesen, dessen Habilitationsarbeit, die er mit 5-jähriger Verspätung schrieb, habe ich sehr intensiv redigiert und habe ihm die halbe Arbeit übertrieben gesagt, richtig gestellt und hingewiesen. Und die behandelt mich eigentlich relativ positiv, muss ich sagen, viel besser wie die IMs, die nachher über mich berichteten. Ne? Also das ging ganz gut. Also ich hatte auch ein, zwei Genossen, die zu diesen Jungen gehörten, die also wirklich tüchtig sind, aber nur mit Partei was machen konnten, die riefen mich mal runter und sagen, Lenz Albert, ich muss dir sagen, gestern Abend warst du wieder dran. Das war, ich wurde ja jeden Montagabend, war ja, also jeden Montag, Nachmittag so um 17 Uhr, war Parteisitzung, ja. Ne? Und da warst du wieder dran. Da haben sie in diese Richtung, du sei mal ein bisschen vorsichtig hier oder hier. Also ich kriegte einige Tipps, was sie in der Parteileitung dann über mich erzählt hatten und man konnte sich dann ein klein wenig nachrichten.
Vielleicht als letzte Frage, es erinnert etwas an das, was der Biologe Meinl berichtet hat. Es scheint also einen deutlichen Unterschied zu geben zwischen den Geistes- oder Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, ja, und den, ja, Naturwissenschaften. Und das andere, das ist jetzt die Frage an Sie, dass also Politik und auch diese Politik des Sozialismus Wissenschaft letztlich nicht verhindern oder behindern konnte. Denn was Sie erzählen, was wir diskutiert haben, das ist ja auf dem höchsten Niveau und fand statt in der DDR, begrenzt, bewacht, kontrolliert, aber eben doch geduldet, ja, durch die Politik.
Ja. Also ich bin davon überzeugt, Herr, Sie können nicht ohne weiteres Sozialwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften und letztendlich auch philosophische Dinge unbedingt trennen, was die wissenschaftliche Leistung anbetrifft. Ich bin fest davon überzeugt, dass natürlich manche Dinge in der Geschichte oder auch bei den Philosophen und so auf unterstem Niveau abgelaufen sind, aber da sind auch ausgesprochen geistreiche Leute dabei. Die müssen mal sich in den letzten 10, 15 Jahren Publikationen ansehen, auch von Philosophen aus der DDR. Die haben durchaus ein gewisses Niveau, was schon gelesen wird. Aber die waren für uns, das ist extrem hart gesagt, aber hier an der Universität, under-level people sozusagen, also die haben wir nicht für ernst genommen, ehrlich nicht. Und erst die jungen Gesellschaftswissenschaftler, die dann zum Teil durchaus auch mal Ideen, die zu Planck oder zu anderen Leuten reichten, haben uns dann ein bisschen was gegeben. Die Naturwissenschaftler gebrauchten sie vor allen Dingen nach der Hochschulreform. Die Hochschulreform war doch ein Beleg dafür, dass die ökonomische Situation in der DDR so katastrophal war, dass sie ohne die wissenschaftliche Einbindung der Universitätsforschung in die Produktion fast. Denn wir waren ja auch mit unserer Meeresbiologie an der Produktion, in dem Fall an der Produktion der Hochseefischerei dran. Ohne diese Kapazitäten kämen sie überhaupt nicht weiter, hatten sie sehr klar erkannt. Das ist in der technischen Wissenschaft viel ausgeprägter noch als bei uns. Und weil sie uns brauchten, haben sie uns eigentlich auch wirken lassen und waren froh, wenn der ein oder andere Mal auch eine Publikation drüben in der guten Zeitschrift oder das untergebracht hatten. Ne?
Aber das war in den Geisteswissenschaften total anders.
Ja, bin ich
denn
von
die überzeugt. Wurden ja gerade in den Dienst genommen, um die Bevölkerung zu disziplinieren.
Natürlich.
Und in der Geschichtswissenschaft war es
ausgesprochen. Und zu verdummen, ja, natürlich. Zu verdummen, wirklich.
Das sagen Sie als Naturwissenschaftler.
Ja,
nochmal
Christian
Hall.
Ja, eine letzte Frage vielleicht noch auch zum Ende, der letzten Zusammenbruch. Sie haben das ja dann auch mitbekommen, die Umgestaltung im Hochschulsystem. Die strategische Positionierung. Wie haben Sie dieses Ehrenverfahren und diese Dinge, die hier an der Universität stattgefunden haben, dann 1990 empfunden? Ist es Ihrer Meinung nach gerecht gewesen? Oder,
Zuerst darf ich sagen, unwahrscheinlich positiv. Ich hatte das Glück, weil ich nun in mancher Beziehung also eine Chance hatte, in dem einen oder anderen Bereich tätig sein, es gab ja mehrere Schritte, wie Sie wissen, nicht nur Ehrenkommission, sondern also Überleitungskommission. Da musste man nicht Überleitung, Übernahme, was weiß ich, dort tätig zu werden. Und dadurch hatten wir natürlich mit unseren westdeutschen Kollegen, ich nenne sie mal westdeutsche, ja, wir sind eben ostdeutsche Kollegen, das sind westdeutsche Kollegen, sehr viel zu tun und habe das als ausgesprochen positiv empfunden. Das waren Leute, die aus meiner Sicht höchstrangig in Westdeutschland waren, die im Wissenschaftsrat saßen, die in der DFG, in der Deutschen Forschungsgemeinschaft saßen, in der Max-Planck-Gesellschaft tätig waren, also wirklich Spitzenkräfte, die hierher kamen, um zu versuchen, überhaupt mal aufzulesen, was ist immer an Kapazität da, kann man da überhaupt was draus machen und wie viel Ordinariate oder wen kann man eventuell nehmen und. Da habe ich aber nur etwas erkannt, was wir im außerordentlichen Konzil mehrfach hier dann gleich nach 1990 hart diskutiert haben, mit Herrn Mees an der Spitze, dass nämlich die Vorstellungen dieser klugen Kollegen, die uns halfen, auf Deutsch gesagt, wieder auf die Beine zu kommen und auch den Anschluss zu bekommen, dass diese Kollegen gewisse Ideale hatten, Idealvorstellungen, wie man die Universität neu gestaltet, bei uns neu gestaltet. Und erinnerten sich daran, was sie 10 Jahre vorher in Westdeutschland versuchten zu gestalten. Und ich habe mit 2 bis morgens um 3 diskutiert. Die haben mir gesagt, Herr Arndt, Sie glauben nicht, wir sind auf einem Niveau wieder gelandet. Von allen unseren Ideen haben wir nichts erreicht. Und nun möchten wir das bei Ihnen versuchen zu entwickeln, was wir uns so als Idealvorstellung von der neuen Universität, wenn man Karl Jaspers Idee der Universität mal von 1945 im Hinterkopf hat, aber wie die neue Idee der Universität aussehen könnte. Aber da haben sie sich letzten Endes die Zähne dran ausgebissen. Dann sofort, wenn ihre Vorschläge und unsere Vorschläge eine kleine Stufe höher gingen, um realitär dann wirklich angewendet zu werden, wurden sie praktisch der Wissenschaftsbürokratie, um das mal deutsch zu sagen, des deutschen Hochschulsystems unterzuordnen. Sodass alles, wirklich alles, genau so sein musste, wie das in Westdeutschland war. Wir haben uns über Kapazitäten beim Neubau, ich weiß noch, da war Wittern gerade neu von uns installiert worden, hier unser Verwaltungsdirektor, unser Kanzler, unser Kanzler. Und da haben wir uns dann über die Räume gestritten, wie die Biologie hier, die jetzt so schön neu gebaut ist, wie die auszusehen hat und wie die Arbeitsräume, Kapazitäten, Praktikum und so. Hatten wir Ideen. Wir sagten, wir kriegen natürlich einen bestimmten Bonus nur von so und so viel Quadratmeter Nutzungsraum und sowas. Aber so, aber er war nicht zu bewegen von 17,2 in dem einen Fall für Hochschullehrer und von 12,6 für Assistenten abzuweichen. Das musste ganz genau nach der Anzahl der Studenten, die erwartet würden. Ich sage, das wissen wir doch in 10 Jahren überhaupt nicht, wie viele Studenten wir ausbilden. Aber diese sehr hilfreichen Kollegen, die uns wirklich geholfen haben, die auch die richtigen, sagen wir mal, Gleise gelegt haben und die richtigen Berufungen ausgesprochen haben, die sind letzten Endes dann auch von dannen gefahren, haben festgestellt, sie haben uns zwar etwas geholfen, aber das, was sie selbst noch eventuell davon als Vorteil gewinnen wollten, dass sie selbst ihre Ideen noch umsetzen können, das hat sich hier nicht erledigt. Herr Krüger wird das aus einer ganz anderen Warte sehen, aber das, ja, der sieht es aus einer ganz anderen Warte, ist doch ganz klar, das muss er sogar. Aber das war unser Eindruck, das war die ehrliche Meinung dieser Kollegen, die wirklich klasse waren.
Dazu kann ich nur als Schlusswort sagen, ich hatte auch Ideen, nämlich eine grundlegende Integration zu machen. Und die ist mir misslungen, weil die traditionellen Kräfte sich mit aller Gewalt und allen Mitteln auch unterhalb der Gürtellinie dagegen gestemmt haben.
Ja.
Aber es ist uns jetzt gelungen.
Ja, ja, jetzt das ist Fach es. Ist und zwar bewundernswert. Gut, das muss ich sagen. Also wenn Sie an unsere Geschichte früher denken, die war so nah bei mir, bei meiner Wohnung, oben an der Ecke, wo die saßen, das war schrecklich. Und das, finde ich, ist ein unwahrscheinlicher Vorteil, dass in Rostock wieder eine vernünftige Geschichte entwickelt worden ist.
Und auch Biologie. Ein gutes Schlusswort. Es endet alles mit Schulterklopfen.